Guten Morgen nochmal an die nicht mitgeschrieben Habenden. Sprung in den Stoff. Wir hatten uns in der vergangenen Vorlesung einen Theorievorschlag angesehen, der das Problem der Beschaffenheit des modernen Rechts gleichsam mit einem Schlag durch den gordischen Knoten alles bisherigen Rechtsdenkens zu lösen versucht. Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Lässt man sich auf sie ein, so muss man in der Tat, Sie haben das gemerkt, einen gewaltigen Abstraktionsschritt in Kauf nehmen. Luhmanns Vorschlag läuft darauf hinaus, das Gegenstandsfeld des Sozialen in vielem wirklich ganz neu zu denken. Die Systemtheorie modifiziert nicht einfach vorhandene Ansätze oder mischt Komponenten vertrauter Ansätze zusammen, sondern sie wirft ein radikal verändertes, begrifflich auch sehr eigenständig gebautes Deutungsnetz eigentlich über das gesamte in dieser Vorlesung zur Diskussion stehende Gebiet, sofern ja auch starke historische Thesen damit verbunden sind. Luhmanns Ausgangspunkte hatten wir uns vor Augen geführt und zumindest umrissen, welche Art von Theorie des Rechts sich aus diesen Ausgangspunkten ergibt, denn dieser Luhmannsche Ansatz ist nicht nur eine Theorie des Rechts, sondern eine Theorie der gesamten Gesellschaft und ihrer verschiedenen Teilbereiche. Wie das Soziale überhaupt, so besteht auch das Recht für Luhmann nicht aus gleichsam neutral beobachtbarem empirischem Verhalten im Raum oder im sozialen Raum, sondern aus, und das ist schon eine weichenstellende Vorentscheidung, aus sinnbasierten Kommunikationen. Damit eröffnet Luhmann eine neue, eine dezidierte nicht auf irgendeine quasi naturwissenschaftliche Beobachtung empirischer Gegenstände sich stützende, sondern eine allein auf die Frage nach Sinnphänomenen sich verlegende Soziologie. Also es ist eigentlich die Neueröffnung einer zweiten Soziologie, neben der Soziologie traditionellen, beispielsweise Weberschen Typs, die wir uns ja auch schon angesehen hatten. Kommunikationen sind nicht in beliebiger Form möglich, sondern sie folgen geordneten Bahnen. Hier setzt das an, was man Luhmanns moderne Theorie nennen könnte. Ihm zufolge haben nämlich die Kommunikationsordnungen Europas im Zuge des 17. und 18. Jahrhunderts begonnen, sich auf eine spezifische Weise anders zu entwickeln, umzugruppieren im Vergleich zu vorherigen Epochen. An die Stelle einer in hierarchischen Schichten geordneten, einer sogenannten, also jetzt Luhmannsche Begriffsklaviatur, stratifikatorisch differenzierten Gesellschaft, stratifikatorisch differenzierten Gesellschaft, tritt ein, wie er es nennt, segmentäres Nebeneinander von sozialen Teilsystemen, die sich parallel entwickeln, und zwar sich voneinander absondernd, durchaus in unterschiedliche Richtungen. Wobei sich diese segmentären, sich aus sich selbst heraus und bezogen auf sich selbst entwickelnden Teilsysteme gleichsam darauf spezialisieren, sich in ihrem Prozedieren nur noch auf sich selbst zu stützen. Das heißt, nur noch in ihren je eigenen Formen zu kommunizieren und je eigene Formen zu kultivieren. Formen im Unterschied zu den benachbarten anderen Teilbereichen, Teilsystemen. Nach Luhmann kann man die Modernisierung also beschreiben als einen evolutionären, soll heißen ergebnisoffenen Prozess der Ausdifferenzierung bei gleichzeitiger Schließung von ganzen gesellschaftlichen Teilordnungen. Dieser Prozess ist zwar riskant, aber er erweist sich jedenfalls gesamtgesellschaftlich und jedenfalls bisher als durchaus funktional, sofern die Systeme sich zwar einerseits voneinander entkoppeln und ihre Kommunikationen eigenständig, auf sich selbst gerichtet, nur für sich selbst sinnvoll, autopoietisch einrichten. Das heißt, dass sie sich im Grenzfall tatsächlich nur mit eigenen Mitteln reproduzieren können. Aber eben dadurch, dass sie sich so entkoppeln, können die Systeme eben auch besser, das ist Luhmanns These, besser, weil nämlich verlässlich, weil mit verlässlichen Strukturangeboten nach außen sich aneinander koppeln. Also die Abtrennung ist zugleich Ermöglichungsbedingung für eine neue Form der stabilen und verlässlichen Verkopplung dieser Teilsysteme. Eben das macht diese Ausdifferenzierung segmentärer Art aus Luhmanns Sicht durchaus sozusagen, also er würde sagen, evolutionär erfolgreich. Wir würden vielleicht sagen, historisch erfolgreich und sorgt dafür, dass dieser Prozess unvermindert auch in der Gegenwart anhält. Die Zerteilung der modernen Gesellschaft in funktionsspezifische Teilsysteme, konkret nennt Luhmann da Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Kunst, Religion und anderes und eben auch das Recht. Diese Differenzierung geht also mit einer Abtrennung und mit einer wechselseitigen Entlastung sowie einer stabileren Verbindbarkeit dieser separierten Systeme einher. Dieses Zusammenspiel von Schließung und Kopplung kann man gerade am sich schließenden Sozialsystem Recht, gemeint ist modernes, positiviertes, positives Recht, bestens beobachten aus systemtheoretischer Perspektive. Das Recht formt sich heraus im Wege einer immer klareren Abtrennung, insbesondere von den Nachbarsystemen Politik und Wirtschaft. Das Recht entpolitisiert sukzessive seine Kommunikationen und zugleich stützt es sich zunehmend auf eine dem Recht äußerlichen Politik. Und es rekonstruiert auch ökonomische Prozesse ganz mit eigenen Mitteln, sozusagen durch ein lückenloses Gewebe rein rechtlicher Formen und kann den Rest des ökonomischen, also die rein ökonomischen Belange, zunehmend ausklammern dadurch. Nach innen hin vereinfacht sich in diesem Zuge dieser Entwicklung die rechtliche Kommunikation erheblich, dadurch, dass sie sozusagen spezialsprachlicher wird. Und dadurch, dass sie sich in diesem Selbstbezug tatsächlich nur wiederum auf rechtlich kodierte Kommunikationen einrichten muss. Es gibt also nach innen hin durch diese Schließung immer weniger Probleme der Passung, könnte man sagen. Auf dieser Grundlage kann sich die interne Komplexität dieses Systems erhöhen. Auch das, also Dogmatik entsteht, eine Wissenschaft entsteht, diese Verwissenschaftlichung treibt sozusagen eine Fülle von Forschungshypothesen, neuen, auch ins Rechtssystem zurückgegebenen Theorien heraus. Besonders deutlich ist das 19. Jahrhundert da. Denken Sie an die historische Schule mit dieser gewaltigen Arbeit der Integration vergangenen geltenden Rechts, zumindest auf wissenschaftlicher Ebene, ins Gedächtnis der Disziplin und so weiter. Also nach innen hin wird die Komplexität steigerbar, dadurch, dass sich das System nach außen abschließt und im Prinzip seine Kommunikation sozusagen besser sortiert und vereinfacht. Zugleich ermöglicht die Schließung neben der Komplexitätssteigerung nach innen erkennbar auch nach außen hin etwas, eben jene Kopplung. Und zwar erfolgt die über bestimmte Kontaktstellen, die in einer immer, man könnte sagen, abgeklärteren, immer stabileren, quasi technischen Verzahnung für die Nachbarsysteme bereitgestellt werden. Nachbarsysteme, die sich ebenfalls schließen und in vergleichbarer Weise auf sich selbst beziehen lernen. Wie gesagt, insbesondere Wirtschaft und Politik. Und Luhmann nennt beispielsweise die Form Vertrag mit den verschiedenen juristischen Schemata, die dazugehören unter diese Großformvertrag, als eine solche Kontaktstelle der strukturellen Kopplung der Systeme Recht und Wirtschaft. Die Form des freien Subjekts ökonomischer Rechte, des vertragsschließenden Subjekts, wäre eine weitere solche Kontaktstelle zwischen Recht und Wirtschaft. Und die Form Verfassung beispielsweise wäre eine Kontaktstelle der strukturellen Kopplung von Recht und Politik und so weiter. Wir hatten uns angesehen, dass Luhmann, übrigens soweit ich sehe, als in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einziger Autor, auch eine eigenständige Theorie der Positivierung des Rechts anbietet. Eine Theorie nämlich, die über die bloße Hypothese Schwinden des Naturrechts, die kennen wir, also die allgemeine Deutung der Entwicklung vom Mittelalter, sagen wir, bis heute, als ein sukzessives Verschwinden des Naturrechts, die darüber hinausgeht, eine Theorie, die aber auch hinausgeht über so eine eher Webersche Figur, die Positivierung des Rechts zu deuten als eine Form der Rationalisierung von Handlungsformen, von gesellschaftlichen Abläufen oder auch vielleicht eine Form der Rationalisierung der Lebenswelt. Nach Luhmann ist Positivität des Rechts in einer dritten Weise zu verstehen, also nicht einfach Verschwinden von Naturrecht, nicht einfach ein großer Rationalisierungsprozess, sondern es wäre Positivität eben jener zunehmend selbstbezügliche Zustand, dieser Prozess der Schließung, der Rückbindung auf sich selbst, dieser Prozess der Entstehung eines autonomen Systems Recht. Positivität wäre jenes blinde Sich-Verlassen des Systems auf den Rechtscode. Sie erinnern sich, Recht-Unrecht als binärer Code, der, also eines der Merkmale vollständig geschlossener Systeme, ist diese Codierung ihrer eigenen Kommunikationen. Positivität wäre dieser damit unmittelbar verbundene Anschein einer gleichsam leeren Pragmatik, die übrig bleibt, wenn man sich die Sache von außen betrachtet. Also das bloße, für sich selbst blinde Funktionieren. Blind, aber wirksam, das heißt also ohne dass rechtsexterne oder grenzüberschreitende Fragestellungen als echte Störfaktoren im System artikuliert werden könnten oder müssten. Was aus systemtheoretischer Sicht durch Positivierung des Rechts gewonnen wird, ist ein Mehr an gesamtgesellschaftlicher Belastbarkeit und vor allem eine temporale, also eine zeitliche Flexibilisierung des normativen Erwartens, eine mögliche Definition der Rechtsnorm rekurriert auf diese Figur des normativen Erwartens. Auch das hatten wir uns beim letzten Mal angesehen. Temporale Flexibilisierung, Sie erinnern sich an diese Formel, das historisch Neue und Riskante von Positivität des Rechts ist die Legalisierung von Rechtsänderungen. Das Recht kann sich mit anderen Worten dank dieser eigentümlichen Selbstbezüglichkeit, / Positivität, immer rascher, immer reibungsloser ändern, reibungsloser im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt sozusagen keine unmittelbaren Folgewirkungen, die aus zu dichter Vernetzung mit dem Rest der Welt hervorgerufen werden müssten, wenn das Recht nicht geschlossen wäre. Also das Recht kann sich immer reibungsloser ändern. Und jetzt ist interessant, es entfaltet dennoch nicht etwa weniger Bindungswirkung. Also es ist flexibler, aber nach wie vor hat es die nötige Bindungskraft, um als Recht in der Gesellschaft zu funktionieren. Im Gegenteil könnte man sogar vermuten, das positivierte Recht wird undenkbarer, begrifflich zunehmend schwerer fassbar, zunehmend gläserner, das war ein Bild, das ich verwendet hatte. Das positivierte Recht lässt die Geltungsfrage nur mehr wie einen binären Symbolismus, ja, nein, in sich zirkulieren. Es handhabt die Gerechtigkeit als eine Art Kontingenzformel, Sie erinnern sich. Und damit erhöht sich unter diesen Bedingungen einer wachsenden Abstraktheit möglicherweise die Kraft und die Macht des Rechts. Oder jedenfalls wird dort etwas unansprechbarer, intransparenter, während es zugleich beweglicher, anpassungsfähiger, pragmatischer wird. Diese Intransparenz können wir auch auf der Ebene der Rechtstheorie beobachten. Sie erinnern sich eben an dieses Dilemma, das wir ja von vielen Seiten beobachtet hatten. Das Objekt, von dem da noch die Rede sein können müsste, zerfällt sozusagen es rutscht zwischen den Modellen hindurch oder es zerfällt, sodass es immer nur Teile in Modellen, die die Disziplinen aufbieten, untergebracht werden können. Dass dies so ist, ich habe das jetzt etwas zugespitzt, dass die Macht des modernen positivierten Rechts sich trotz seiner Abstraktheit tendenziell möglicherweise sogar vergrößert. Das ist eine These, die Luhmann selbst so nicht geäußert hat. Vielleicht hätte er ihr auch gar nicht zugestimmt. Denn was heißt schon Macht? Luhmann besteht sehr darauf, dass die Tatsache, dass ein System gut funktioniert, aktuell gut funktioniert, nicht unbedingt heißen muss, dass es morgen noch stabil ist. Auf gewisse Weise ist das moderne Systemrecht in seiner Elaboriertheit und seiner Abstraktheit eine äußerst riskante Form. Das Recht ist nach Luhmann auch liberal. Es minimalisiert also erkennbar den Einsatz von Gewalt und auch von wuchtiger Symbolik. Das positivierte Recht kann ja fast ganz auf Symbolisierung seiner Macht verzichten. Es verträgt es, dass es nicht mehr alternativlos geglaubt werden kann. Das moderne Recht verbündet sich nicht mehr mit einem Kosmos moralisch und politisch auch und genau so, wie es im Recht dann auch verkörpert ist, fixierter Werte. Es lässt Skepsis zu, es begrenzt seine Forderung nach Anerkennung nicht mehr auf bestimmte Inhalte. Es stellt diese Inhalte in einem hohen Maß zur Disposition. Allerdings begrenzt es seine Forderungen insofern, als es die nackte Rechtsform in der Tat überhaupt nicht mehr zur Diskussion stellt. Diese formale Geltung, und das stellt Luhmann an vielen Stellen explizit fest, diese formale Geltung ist in der Tat parallel zu diesem zur Disposition stellen der Inhalte umso unverhandelbarer geworden, je liberaler das Recht sozusagen auf der inhaltlichen Ebene wurde und auch was die zeitliche Erstreckung der Geltung bestimmter Normen angeht. Gerade in ihrer Inhaltsunabhängigkeit, so könnte man sagen, liegt etwas Totalitäres in dieser modernen Typik der Rechtsform. Wir hätten also möglicherweise mit dem modernen positivierten Recht auch eine neue Herrschaftsform vor uns und müssten möglicherweise die Gewaltfrage für die Formseite des modernen Systemrechts noch einmal eigens und auf eine neue Weise stellen. Inhaltlich könnte man sagen, ist das Recht erkennbar dispositionsoffener geworden, verzichtet auf sozusagen explizite Gewaltanwendung und auch auf eine auf Gewalt verweisende wuchtige Symbolisierung. Aber schwindet wirklich die Gewalt auf der Ebene der Form, auf dieser unausgesprochenen Seite des positivierten Rechts? Luhmann selbst legt diese Frage nahe, und zwar mit seinem wahrscheinlich eigenartigsten Buch zum Recht, das ich in der vergangenen Vorlesung noch nicht erwähnt habe. Und das möchte ich heute in dieser angeknabberten kurzen Vorlesung kurz vorstellen und dann noch einmal zu einem übergeordneten Vergleich der Theorien, die wir uns angesehen haben, auch im Vergleich mit Habermas, aber auch der anderen Theorien nutzen. Und zwar speziell unter diesem Aspekt der Macht oder der Gewalt. Dieses Buch, das ich bisher nicht erwähnt habe, heißt Legitimation durch Verfahren. Erschien 1969, also noch vor Luhmanns Rechtssoziologie von 1972 und lange vor seiner späten Gesamtbilanz in Sachen Recht, das Recht der Gesellschaft, von 1993. Luhmann geht in diesem Buch von 1969 von der Beobachtung aus, dass im Zuge der Herausbildung moderner Rechtssysteme die direkte staatliche Gewaltausübung zwar nicht völlig verschwindet, jedoch deutlich nachlässt. Das hatte ich eben auch schon mal in anderen Worten gesagt, und das ist ja ein Befund, den eigentlich die gesamte Rechtstheorie, die begleitende Rechtstheorie der Modernisierung im 19. Jahrhundert ja auch macht und thematisiert. Wobei die Skandalisierung, zum Beispiel, wenn Sie an Marx denken und so weiter, mit einhergeht. Aber dennoch gibt es einen gewissen Konsens, dass es so etwas gibt wie eine Sublimierung staatlicher Herrschaft durch sich demokratisierendes Recht. Stattdessen aber, und das ist jetzt die Beobachtung dieses Buches, gewinnen mit der Umstellung der Gesellschaftsordnung auf das Prinzip der funktionalen Differenzierung rechtliche Verfahren an Bedeutung. Was sind nun aber Verfahren? Etwas gar nicht einfach zu beschreibendes für den Soziologen. Eine komplexe Form, die ganz heterogene Dinge in sich einbezieht. Besondere Situationen, Formeln, Symbole, Plätze, Rollen und auch eigenständige Normen. Das hatten wir auch schon gesehen. Es gibt ja eine zunehmend anschwellende Menge von Normen, gerade im 19. Jahrhundert, die beginnen, Rechtsnormen, die beginnen, sich auf Verfahren, auf die Verfahrensseite von Recht zu konzentrieren. Es hat auch im römischen Recht schon gewisse Verfahrensregeln gegeben, aber minimal. Das explodiert genau in dieser Phase der Schließung des Rechtssystems, mit Luhmann gesprochen, oder allgemeiner gesagt in der Phase der Entstehung des modernen positivierten Rechts. Verfahren ordnen die entstehende Binnenorganisation des autonomen Teilsystemrechts und Verfahren sorgen für die Verzahnung des Juridischen mit den Bereichen, die es umgeben und für die es bestimmte Leistungen zu erbringen hat, während es ihnen zugleich sich durch klare Grenzen verschließt. Verfahren sind oft genau das zentrale Angebot, das das Sozialsystemrecht anderen mit ihm gekoppelten Sozialsystemen machen kann. In der Politik passiert irgendetwas, es gibt dafür ein rechtsförmiges Verfahren. In der Wirtschaft gilt es, irgendetwas abzuwickeln, es gibt dafür rechtsförmige Verfahren und so weiter. In der Familie, man könnte das weiter ausbreiten. So tritt in demokratischen Rechtsstaaten die Beteiligung an Verfahren als ebenbürtige Alternative neben die unmittelbare Gewaltdrohung als Mittel der Politik. Die Beteiligung an Verfahren wird zu einem Mittel der Politik. Politikwissenschaftler würden sagen, Partizipation wird zu einem Mittel der Politik in Demokratien. Juristisch gesprochen, das ist die Wendung, die Luhmann interessiert, könnte man Partizipation auch beschreiben als Beteiligung an Verfahren. Verfahren stellen, so Luhmann, gesamtgesellschaftlich gesehen die pauschale, weil unüberprüfte, für das reibungslose Abfließen der Entscheidungen, aber gleichwohl ausschlaggebende Erwartung sicher, dass im konkreten Einzelfall niemand gegen eine politische Entscheidung und ihre Durchsetzung rebellieren wird. Offenkundig kommen Rechtsstaaten ohne einen Souverän aus, der das physische Drohpotenzial bündelt und es als Macht, die in seiner Hand liegt, hinreichend drastisch inszeniert, um die Durchsetzung des Rechts erwartbar zu halten. Sie erinnern sich an Hobbes. Da war das sozusagen noch das Leitmodell. Eben dieses Leitmodell zu ersetzen, nämlich leisten offenbar Verfahren. Können Verfahren leisten, ist Luhmanns These. Anders als Habermas, den wir ja auch schon angesehen hatten, und wir hatten ja gesehen, dass er ebenfalls auf Verfahren abhob und dabei pauschal die Rationalität rechtlicher Verfahren in den Mittelpunkt rückte. Anders als dieser Ansatz bei der Vernünftigkeit der Verfahren ist für Luhmann jetzt erstmal interessant die Frage der Art und Weise, in der Verfahren funktionieren. Wobei man jetzt sagen muss, das Buch von Luhmann ist 20 Jahre früher als Habermas Diskussion der Rationalität von Verfahren. Also Luhmann geht sozusagen pioniermäßig zunächst mal auf die Frage zu, was ist denn eigentlich ein Verfahren und wie funktioniert es? Wie gelingt es denn, dem Recht im Wege von Verfahren offene Gewalt zu vermeiden oder vielleicht sogar zu absorbieren. Offenbar gibt es da eine eigentümliche soziale Bindungswirkung von Verfahren, die sich das moderne Recht gleichsam zunutze macht. Ein rechtlich garantiertes Verfahren ist zunächst einmal erkennbar mehr als eine Form der Drohung mit physischer Gewalt. Das wäre ja die einfachste Vorstellung. Wir haben die physische Gewalt und wie kann man physische Gewalt ersetzen? Durch die Drohung mit physischer Gewalt. Es ist aber so, dass Rechtsstaaten beispielsweise in Gerichtsverfahren oder in parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren oder im Verfahren der demokratischen Wahl etwas anderes und sehr viel Komplexeres tun, als dass sie einfach eine physische Drohfunktion aufbauen anstelle des direkten physischen Gewalteinsatzes. Solche Verfahren zwingen nicht bloß gleichsam indirekt, indem sie drohen. Nein, offenbar ist die Verfahrensform ein ganz eigenständiges Phänomen, eine anders funktionierende Angelegenheit. Sie leisten offenbar etwas ganz Eigenes, diese Verfahren. Das ist Luhmanns Hypothese. Es muss da also einen Wirkungsmechanismus geben, der komplexer ist, als dass es einfach die Drohung mit Gewalt ist, die das Recht in Form von Verfahren institutionalisiert. Luhmann hat unter dieser Frage, was ist denn dieses ganz andere, was Verfahren wirksam macht, so wirksam macht wie physische Gewalt, das ist ja seine Vermutung. Er hat das an drei Verfahrenstypen untersucht. Nämlich an den drei eben genannten. Er hat einmal die Gerichtsverfahren prototypisch untersucht, dann das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren und als drittes das Verfahren der demokratischen Wahl. Jeweils so, wie wir es kennen, also in dem aktuell verrechtlichten Zustand. Luhmanns Ergebnis: Durch die spezifische Kombination von zeitlicher Auseinanderdehnung bei gleichzeitiger verbindlicher Festlegung Schritt für Schritt, durch die Tatsache der inhaltlichen Offenheit des Ausgangs bei gleichzeitigem Zwang zur Beendigung und bei gleichzeitigem Zwang zu einem für alle endgültigen Ergebnis zu kommen, ist die Pointe des Verfahrens, dass es gleichsam einen spezifischen Möglichkeitsraum aufstellt. Einen in sich geschlossenen Raum, auf den alle Beteiligten sich einlassen und mit dessen Eigenlogik sie sich am Ende doch und sei es wider Willen zu identifizieren beginnen. Darin liegt die eigentliche Pointe des Verfahrens. Das Verfahren schafft gewissermaßen einen Rahmen, in dem eine Eigenlogik ihre eigene Form von Kraft und vielleicht auch Attraktivität zu entfalten beginnt. Das Verfahren hat Elemente des Spiels. Es ist insofern tatsächlich offen, als es Chancen zwar nicht gleich, aber doch an jeden Verfahrensbeteiligten verteilt. Jeder hat Chancen, auf die er setzen und die er nutzen kann. Auch bei erdrückender Beweislast beispielsweise gibt ein Strafverfahren gegen einen Serienmörder dieser beteiligten Partei eine Fülle von Verhaltensoptionen und auch Szenarien für relativ günstigere oder weniger günstige Verläufe in die Hand. Das heißt, jeder Beteiligte hat Optionen in der Hand und beginnt sich auf die Logik dieser Zug-um-Zug-Operationen in der Zeit, in der das Verfahren läuft, einzulassen. Ein ganzer Raum der kleinteiligen Ausarbeitung und sagen wir ruhig Dramatisierung dieser Möglichkeiten wird im Laufe eines Verfahrens ausgeschritten. Und das souveräne Moment der rechtlichen Entscheidung, die Dezision, reduziert sich im Zuge dieses allmählichen Ausschreitens gleichsam auf einen nur noch auf den letzten Spielzug. Dem zahllose andere der verschiedenen Verfahrensbeteiligten mit anderen Spielzügen vorausgegangen sind und man könnte sagen, in gewisser Weise entscheidet die Gerichtsentscheidung sogar, selbst nicht mehr wirklich im Sinne der Entscheidung, sondern idealtypisch bilanziert sie sozusagen das Verfahren. Eine merkwürdige prozedurale Maschinerie, könnte man sagen, ersetzt hier tatsächlich insofern die Gewalt, als das Ende eines Verfahrens regelmäßig den Charakter erhält, dass es im Sinne dieser Bilanzierung einer in gewissem Sinne gemeinsamen Verlaufsgeschichte kein eindeutiges Gegenüber mehr gibt, gegen das so etwas wie Gegengewalt möglich wäre. Aus Luhmanns Sicht ist dies nicht deshalb, aus Luhmanns Sicht ist dieser Verlust der Dimension Gewalt gegen Gewalt nicht deshalb gegeben, weil das Verfahren sowas wäre wie gewaltfrei. Es ist nur schlicht zu abstrakt. Die Gewalt verwandelt sich in ein Geschehen, das den Beteiligten die Grundlage einer fundamentalen Gegnerschaft sozusagen systematisch entzieht. Es ist gleichsam im Verfahren, dank Verfahren, niemand mehr als ein echtes Gegenüber adressierbar, sondern alle unterliegen den gleichen Spielregeln, prototypisch, und alle haben sie in gewisser Weise, jedenfalls durch Mittun, auch akzeptiert. Das waren jetzt meine Worte. Luhmann hat dieses eigentümliche Phänomen Verfahren und die Bindungswirkung, die es hat, mit seinen eigenen terminologischen Mitteln eingekreist und da verschiedene Definitionsanläufe unternommen. Ganz allgemein lassen sich Verfahren, so Luhmann, bestimmen als, jetzt wird es halt wieder so Luhmannstechnisch, Interaktionssysteme, die für die Selektion von Rechtsentscheidungen veranstaltet werden. Verfahren sind, die formalen Merkmale sind wichtig, sie sind kurzfristig eingerichtet und auf ein Ende hin angelegt, und die Entscheidungen, die sie erarbeiten, sollen binden. Weder auf den typisierten Ablauf noch auf das Verfahrensrecht kommt es dabei Luhmann zufolge in besonderem Maße an, sondern entscheidend ist dieser geschilderte Spielraumcharakter. Also die Autonomie des Verfahrens, dass es seine Eigengesetzlichkeit in gewisser Weise entwickeln kann. Und das Verfahrensrecht dient genau dazu, die Eigengesetzlichkeit des konkreten Verfahrensablaufs zu rahmen und zu sichern. Verfahren trennen mit rechtlichen Mitteln abgesteckt einen konkreten Interaktionsraum, man könnte auch sagen Kommunikationsraum, ab, der nicht vollständig determiniert ist. Das ist wichtig. Sondern der gerade in sich diese eigenen Möglichkeiten, wenn auch als spezifisch geformte, begrenzte, anbietet und entwickelt. Jedes Verfahren, Zitat, gewinnt damit eigene Chancen und eine eigene Thematik mit besonderen Regeln der Relevanz bzw. Irrelevanz, und in diesen Grenzen einen Spielraum des Möglichen entsprechender Ungewissheit und eine eigene Geschichte, die diese Ungewissheit absorbiert. Allmählich absorbiert, könnte man sagen. Das verengt sich immer weiter bis hin zu diesem Endpunkt, der allerdings eingebaut ist. Ein Verfahren hat per Definition immer ein Ende, sonst wäre es kein Verfahren. Verfahren sind in diesem Sinne, und zwar jedes für sich, Sozialsysteme auf Zeit. Nochmal ein Zitat Luhmann: Sozialsysteme auf Zeit mit eigener Komplexität, mit Ungewissheit der Ergebnisse und mit einer gewissen Unabhängigkeit von ihrer gesellschaftlichen Umwelt. Und genau in dieser Unabhängigkeit, vielleicht könnte man sogar sagen, in dieser Intimität des Verfahrens, liegt, so Luhmanns Vermutung, die spezifische Kraft und Produktivität des Verfahrens. Dieses Buch Legitimation durch Verfahren schildert sehr genau, wie moderne Verfahren ihre Funktion erfüllen. Sie organisieren regelmäßig ein ganzes Syndrom, könnte man sagen, von kleinen Pressionen, Anreizen, Zugzwängen, die entstehen, zum Beispiel die Fristenregelungen und so weiter, was nur nach was passieren kann, Kalkülen, Anreizen und Chancen im Sinne von Spieleinsatz. Also Chancen, die nicht wirklich kontrollierbar sind, aber einschätzbar, auf die man setzt, auf die die Beteiligten setzen. Wichtig ist die Irreversibilität. Verfahren leben stark davon, das Zeitregime so einzurichten, dass Schritt für Schritt Festlegungen getroffen werden, die nicht nachträglich nochmal aufgerollt werden können oder wenn, dann nur nach ganz strengen, wiederum verfahrenseigenen Spielregeln. Auf Seiten der Verfahrensbeteiligten erzeugen diese vielen kleinen Mechanismen Hinnahmebereitschaft. Auf Seiten der Unbeteiligten, derer, die nicht gerade in dieses spezielle Verfahren eingebunden sind, erzeugt diese, wenn man so will, Esoterik des Verfahrens, also diese Spezifik der jeweiligen Logiken, die dann aus Sicht der Beteiligten auch sich nur ganz erschließen, so etwas wie Teilnahmslosigkeit. Also das Publikum verliert schnell den Faden, was die Eigenlogik solcher Verfahren angeht. Letzteres sorgt dafür, dass Verfahren Probleme individualisieren. Verfahren versetzen die Beteiligten jeweils in eine Sonderrolle. Sie sind die Beteiligten je dieses Verfahrens und Verfahren sorgen so dafür, dass das Problem zum Fall wird. Das Problem wird also individualisiert. Es ist ein singuläres Phänomen. Letzteres, diese Individualisierung des Problems, um das es geht, ist nach Luhmann eine allgemeine politische Funktion moderner Verfahren. Verfahren haben, Zitat, das Ziel, Konfliktthemen, bevor physische Gewalt ausgelöst wird, so zu spezifizieren, dass der Widerstrebende als Einzelner isoliert und entpolitisiert wird. Zitat Ende. Es geht damit in diesen modernen Verfahren als spezifischer Zug des positivierten Rechts. Es geht damit um, nochmal Zitat, die Spezifizierung der Unzufriedenheit und die Zersplitterung der Absorption von Protesten. Zitat Ende. Konfliktlagen, tendenziell politische Konfliktlagen, werden gleichsam demontiert und rechtsförmig Zug um Zug verdaut. Dabei spielen dann heterogene Verfahrenselemente so zusammen, dass der allgemeine Eindruck entsteht, dass die durch bindende Entscheidung Enttäuschten sich nicht mehr auf einen irgendwo institutionalisierten Konsens berufen können, sondern lernen müssen, dass sie allein stehen, mitgemacht haben wie die anderen und insofern das Ergebnis akzeptieren müssen. Die Rhetorik der Verfahren, so Luhmann, der man sich durch Beteiligung implikativ unterwirft, verstärkt diesen Eindruck, wer nicht zufrieden ist, muss lernen, zur Norm. Man hat sich quasi immer schon unterworfen durch Mitmachen und muss nun mit dem Ergebnis einverstanden sein, so könnte man das formulieren. Diese Überlegung führt hin zu dem für Luhmanns These von einer Legitimationsfunktion des Verfahrens zentralen Gedanken. Nicht erst nachträglich nämlich setzt die zwingende Bindungswirkung des rechtlich geordneten Verfahrens ein, nicht erst mit dem Ausgang, mit dem Moment der Entscheidung, vielmehr übernimmt bereits die Prozedur des Verfahrens selbst genau diese Funktion, die Beteiligten zu binden an die Entscheidung, die am Ende resultieren wird. Die Beteiligten werden quasi unterwegs eingeübt in die Tatsache, dass man qua Form keine Wahl mehr hat. Wobei diese Form ja inhaltlich Alternativen eröffnet und offen hält. Da gerade das Verfahren der parlamentarischen Wahl ist in dieser Hinsicht sozusagen ganz besonders bildhaft. Es ist ja eine Möglichkeit eröffnet, es sind konkrete Möglichkeiten eröffnet, aber auf der Ebene der Form ist klar, dass man mit dem Ergebnis leben muss, das ist jetzt vielleicht ein bisschen drastisch ausgedrückt, gelernt hat, leben zu wollen. Das Verfahren kann, so könnte man es vielleicht etwas allgemeiner ausdrücken, Zwang gleichsam ins Allmähliche übersetzen. Sein schrittweiser von Identifikationsangeboten, Hoffnungen, Rollenübernahmen, Zwischenentscheidungen und vor allem vom Engagement aller, auch der später Enttäuschten, geprägter Charakter, ist etwas, das im Zuge des Ablaufs des Verfahrens sukzessive Hinnahmebereitschaft motiviert. Hinnahmebereitschaft motivieren. Wie gelingt das? Qua Form. Luhmann verwendet zwei Modelle, wenn er das näher schildert. Also wenn er näher schildert, wie dieser Prozess der Erzeugung von Hinnahmebereitschaft bei den Beteiligten über den gesamten Verlauf des Verfahrens hinweg funktioniert, mehr oder weniger gut funktioniert. Das eine Modell, das er hier verwendet, ist das des Lernens. Verfahren beginnen mit der Akzeptanz, ja mit nachdrücklicher Pflege der Ungewissheit der Entscheidung, verführen dadurch zur Mitwirkung, spezifizieren Rollen, Beiträge, Konfliktpunkte, bis schließlich die Entscheidung geradezu logisch aus dem Ergebnis des Verfahrens folgt oder aus den Ergebnissen des Verfahrens folgt. Damit wird quasi in Umlernen eingeübt. Klar ist, dass Rechtsverfahren weder ein glattes, enttäuschungsloses Dazulernen bewerkstelligen, und um das Verhindern, das echte Verhindern von Enttäuschungen geht es nach Luhmann auch gar nicht. Also natürlich ist das eine ernüchternde Erfahrung für alle Beteiligten, wie sich das Verfahren gegen Ende zuspitzt. Die Enttäuschung wird nur quasi portioniert verabreicht. Es geht nach Luhmann letztlich darum, die Enttäuschungen sozial unschädlich zu machen, nicht sie komplett zum Verschwinden zu bringen. Es geht auch nicht darum, dass die Verfahren den Lernzwang offen darstellen. Es sind keine pädagogischen Unternehmen, solche Rechtsverfahren. Luhmanns Vermutung zufolge ist es im Gegenteil auf gewisse Weise wichtig, diesen Sachverhalt, der jetzt angelegt sein auf ein solches Umlernen, eher zu verschleiern. Es ist eine Art implizite Logik, die hier am Werk ist. Luhmann hat es so ausgedrückt, dass er sagt, das moderne Recht realisiert eine heimliche Theorie des Verfahrens, die darin steckt. Nämlich die Theorie, dass man durch Verstrickung in ein Rollenspiel die Persönlichkeit einfangen, umbilden und zur Hinnahme von Entscheidungen motivieren könne. Eine solche lerntheoretische Pragmatik setzte im Grunde dann, also Pragmatik des modernen Rechts, setzte im Grunde dann auf eine Art kognitiver Überwältigung der Betroffenen. Kognitiv kann man sich klar machen, was man für Chancen hat. Man kann auch die Logik des Verfahrens bis zu einem gewissen Grade überschauen. Das wird auch organisiert, dass man die überschauen kann. Also Transparenz ist ein wichtiges Kriterium. Und wie gesagt, alle Beteiligten kriegen Spielkarten in die Hand. Und darin liegt natürlich ein kognitives Angebot an alle Beteiligten. Und darauf setzt, so Luhmann, die heimliche lerntheoretische Pragmatik des modernen Rechts. Allerdings greift diese Theorie, diese sozusagen lerntheoretische Modellierung dessen, was Verfahren leisten, in gewisser Weise zu kurz. Und das wird deutlich, wo Luhmann ein zweites Modell in Anschlag bringt, um zu erklären, wie das funktioniert. Nämlich das als das Verführungsmoment, was da im Spiel ist, oben schon mitzitierte Motiv des Spiels. Es gäbe auch so etwas wie ein spieltheoretisches Modell für das, was Verfahren leisten. Das womöglich entscheidende Element des Verfahrens ist jene tatsächlich gegebene Offenheit des Ergebnisses. Bis fast zum Ende. Der gesamte Verfahrensverlauf lässt sich von dieser tatsächlich gewährleisteten Offenheit her begreifen, also etwas wie ein taktisches Sich-Einlassen auf ein unter Ungewissheit gestelltes, aber reguliertes, in sich geschlossenes und chancenoffenhaltendes Geschehen. Das Besondere der Errungenschaft, der modernen Errungenschaft Verfahren, wäre aus dieser Sicht betrachtet weniger diese lerntheoretische Angelegenheit, eher eine Art ein spieltheoretischer Sachverhalt, nämlich der, das Verfahren Zitat, Offenheit und Konfliktgeladenheit von Entscheidungssituationen als eine nur zeitweilige Ungewissheit immer wieder neu schaffen und mit dieser Ungewissheit Motive setzen für eine zuschauende oder mitwirkende Beteiligung an der Absorption von Ungewissheit. Sie merken, das ist jetzt auch wieder so eine sehr abstrakte Formulierung. Aber mit dem Bild des Spiels ist eigentlich ganz gut eingefangen, um was es geht. In gewisser Weise laufen alle Operationen, alle Beteiligten darauf hinaus, dass sie natürlich wissen wollen, was rauskommt. Insofern sich auch konstruktiv beteiligen an der Herstellung des Ausgangs des Verfahrens. So besehen zeigt sich das Verfahren als eine, wie immer, trügerische Technologie des Anreizes und der Stimulation. Mit der Isolierung gehen auch Individualisierungsangebote einher, Angebote im eigenen Namen und im Wege eigener, freilich jeweils rollengemäßer Teilentscheidungen mitzumachen, als Spieler einzusteigen in dieses Verfahren und sich zu identifizieren mit der Rolle, die man da jeweils hat. Was einerseits Zumutung ist, ist andererseits identifikationswirksam und macht die Rollenübernahme in gewisser Weise attraktiv. Am Ende hat man mitgemacht und macht sich wohl oder übel auch die Entscheidung zu eigen. Für die Legitimationswirkung zentral ist dabei, dass am Anfang tatsächlich jenes motivierende Maß an Ungewissheit herrscht. Insofern ist ganz klar aus dieser Perspektive, die Luhmann interessiert, dass Scheinverfahren schwach wirksame Verfahren sind. Das durchschauen alle schnell, wenn das Ergebnis doch schon festliegt. Und damit bricht eigentlich die ganze spezifische soziopolitische Leistungsfähigkeit dieses eigentümlichen machttechnologischen Etwas namens Verfahren in sich zusammen. Motor des Verfahrens ist, hält Luhmann fest, die Ungewissheit über den Ausgang. Diese Ungewissheit ist die treibende Kraft des Verfahrens, der eigentlich legitimierende Faktor. Nutzen wir jetzt diese Theorie des Verfahrens. Wohlgemerkt vor dem Hintergrund, dass Luhmann sagt, das ist eigentlich ein ganz entscheidender Zug des modernen positivierten Rechts, Gewaltausübung oder Gewaltdrohung zu ersetzen durch solche Verfahrensmechanismen, nutzen wir diese Theorie des Verfahrens zu einem abschließenden kleinen Vergleich, einem gewissen Überblick der uns jetzt vertrauten rechtstheoretischen, rechtspolitischen, rechtsphilosophischen Ansätze. Vergleichen wir sie also einmal unter dieser spezifischen Fragestellung nach dem Verhältnis von Gewalt und Rechtsform. Ups. Steht jetzt ein bisschen viel drauf. Kann man das lesen, so halbwegs? Also abgesehen davon, dass es viel ist? Nicht so arg gut. Also ich kann das auch nochmal, wenn es interessiert, vervielfältigt mitbringen. Es ist jetzt also etwas hingeworfen, also für ein Buch müsste man das nochmal diskutieren, hingeworfen auch nah an unseren Überlegungen der Sprache unserer Vorlesung angelehnt, so ein kleiner Durchgang der Ansätze und Perspektivierungen, die wir uns angesehen hatten, unter diesem spezifischen Blickwinkel, was ist eigentlich mit der Gewalt, wie werden Gewalt und Rechtsform oder Zwang und Rechtsform, da wandelt sich auch die Begrifflichkeit, ins Verhältnis gesetzt. Keine der uns bekannten Rechtstheorien hatte ja die Gewalt als Moment des Juridischen völlig geleugnet. Selbst Kant oder Kelsen haben den Zwang als integrales Moment des Rechts gesehen und bejaht. Allerdings interessant, beachten Sie die Wortwahl, der Rechtszwang war von der nackten Gewalt begrifflich auch sorgfältig unterschieden. Bei diesen Vernunftrechtlern, sagen wir mal, und bei Kelsen dann auch später. Wenn wir die Liste der Ansätze kurz durchgehen, oder wenn wir sie in dieser Form etwas stur linear auflisten, dann werden wir sehen, dass sich die Theorie nicht auf Anhieb in irgendein glattes Nacheinander oder in eine glatte Entwicklung einordnen lassen. Allerdings könnte man den Verdacht haben, die Gewaltfrage werde in diesen Rechtstheorien im Laufe der Entwicklung gleichsam zunehmend sublimiert. Denn auch hier lauten die Antworten zunehmend abstrakter. Im 17. und beginnenden 18. Jahrhundert erscheint die eigentümliche neue Einheit der Souveränität. Sie erinnern sich, Souveränität als gleichbedeutend mit Ordnung wie auch Frieden oder Sicherheit. Diese Einheit der Souveränität basierte auf einem Paradox. Sie sollte nämlich Gewalt bändigen, gerade indem sie offen und eindeutig und erkennbar absolute Gewalt ist. Hier wird also ganz offen Gewalt gegen Gewalt gesetzt oder Gewaltbändigung durch Gewalt, durch absolute und durch Zentrierung absoluter Gewalt geleistet durch das Recht oder durch die Souveränität, die Recht, also Wort und Schwert, Recht und Staatspolitik verbindet. Später wird die Gewalt zunehmend einerseits mit der Vernunftlogik, wenn man so will, mit dem logischen Zwang des Gesetzes verbunden und andererseits mit der Kraft der Bedürfnisse, nämlich jener materiellen Gewalt, die vom Volk ausgeht, das sich im Namen der Freiheit und im Namen der eigenen Bedürfnisse gegen schlechte Gesetze oder schlechte Politik, schlechte Herrschaft wendet. Oder vielleicht auch verbunden in der Revolution, nämlich dann mit der Gewalt gegen die Gewalt des schlechten Rechts. Der Vernunftzwang, wie die Idee der Freiheit und einer in ihrem Namen legitimen Form von Gewalt, zehren sozusagen diese explizite Gewaltförmigkeit des Rechts in sich auf. Da könnte man sagen, es wird so etwas wie ein anderer, eine geadeltere Form des Zwanges, die der Rechtsform zu eigen ist, im Gegensatz zu sozusagen der rohen, der nackten, der physischen Gewalt. Die Juristensicht auf die Gewaltfrage kondensiert in der Formel vom Rechtsstaat. Wobei die Juristen, das hatten wir gesehen, zunehmend nur für die Rechtsseite dieses Doppelphänomens Rechtsstaat zuständig sein wollen. Kelsen verlegt in diesem Sinne die Gewaltfrage gleichsam ganz an den äußersten Rand des Rechtssystems, nämlich in die Grundnorm hinein. Und ich denke, so sieht das Recht bis heute sich selbst, wobei Grundnorm für Kelsen ja hieß Staat, also auch dann die Instanz, die in der Lage ist, Zwang auszuüben. Vielleicht sagen wir heute, also wir sagen heute mit Sicherheit nicht Grundnorm, das Wort ist kein Bestandteil des aktiven öffentlichen Wortschatzes. Vielleicht sagen wir heute für dieses an den Rand gerückte eher Exekutive, Ordnungsbehörden, Polizei. So oder so scheint der Bezug auf Gewalt jedenfalls für diese Sphäre des Rechtlichen im Grunde verschwunden. Legitimer Zwang erscheint ebenso selbstverständlich wie die Rechtsform selbst. Aber wichtiger noch, er erscheint nun, dieser legitime Zwang erscheint als politischer Zwang und insofern nicht mehr als ein Zwang, der dem Recht eigen ist. Er erscheint also als mit der Rechtsform eigentlich nicht mehr verbunden, sondern auf die Staatsseite von Rechtsstaat, auf die Form Politik verschoben. Habermas minimalisiert ebenfalls den Zusammenhang von Rechtsform und Zwang, wenn Sie sich erinnern. Wo er auf die Rationalität der Verfahren setzt, reaktiviert er mit der bemerkenswerten Idee eines zwanglosen Zwangs der Vernunft. Sie erinnern sich, das war ein Merkmal des Diskurses. Zwangloser Zwang der Vernunft wird dort frei. Damit reaktiviert Habermas auf seine Weise die Freiheitsfigur Kants. Hier ist es quasi nur mehr logische Überredung, also die Vernunft, die sich selbst vermittelt, die das Recht prägt. Der Rechtszwang ist nur vernünftiger Selbstzwang, mit Freiheit identisch in gewisser Weise, insofern gleichsam so etwas wie Gewalt ohne Gewalt. Und der Rest, das ist auch bei Habermas ganz deutlich gewesen, der Rest ist Politik. Bei ihm in der Form der Demokratie als Rechtsstaat. Ja, also jetzt mit der Betonung auf diese Komponente Staat. Bei Luhmann stellt sich eben diese eigentümliche Effizienz des Prozeduralen, wie Habermas es ja auch nannte, spezifisch anders dar. Nämlich gerade nicht als eine normativ gehaltvolle Sache von Einsicht und rationaler Zustimmung, die quasi allenfalls auf der Rückseite des Mondes noch auf Politik, den politischen Raum und politische Exekutive verweist. Nach Luhmann ist es nicht die Vernunft, sondern eher eine dem Recht ganz eigene, raffinierte Umlage des Aktualzwanges der physischen Gewalt in eine Zeitbindung und in eine subtil erzwungene Identifikation mit den Rollenangeboten und den gleichsam spielzugtechnischen Optionen des Rechts, sofern das Recht die Pointen des Verfahrens nutzt, nämlich dass Gewalt auf diese Weise gleichsam rechtsimmanent absorbiert werden kann. Bei Luhmann erscheint das Verfahren nicht als Prozedur der Freisetzung von Freiheit oder Vernunft, sondern als eine Technologie der subtil durch die Form indirekt erzwungenen Selbstfestlegung, die gleichsam dafür sorgt, dass die Verfahrensbeteiligten sich durch ihre eigenen Bewegungen und sich durch ihr eigenes Engagement selber binden und das Gegenüber für ein mögliches Gewaltszenario schwindet dabei, sofern man selbst im Verfahren agiert, verantwortet und sich auch erlebt als Handelnder. Das Verfahren ist eine Machttechnik, hätte Luhmann vielleicht sagen können. Habermas wiederum hätte dem entschieden nicht zugestimmt mit seinem Begriff von Verfahren und auf der praktischen Vernunft beharrt, die das Verfahren erstens prägt und die es zweitens aus sich entlassen kann. Habermas hätte gesagt, ja, aber genau das ist doch eine Leistung, physische Gewalt in dieser Form tatsächlich verzichtbar zu machen. Sie merken, wie beide Autoren im Grunde am Problem des Verfahrens durchaus nah beieinander stehen, jedenfalls nah genug, um produktiv streiten zu können und vielleicht die Frage nach der spezifischen Form des modernen Rechts sozusagen von zwei Seiten anzusteuern. Allerdings hat Habermas seine Verfahrensrationalität erheblich weniger detailgenau ausgearbeitet und, wie schon gesagt, das Problem der Unterscheidung guter Verfahren, aus seiner Sicht demokratischer Verfahren, nämlich von schlechten Verfahren, die nur herrschaftlich wären, bis heute nicht so recht heruntergebrochen auf konkretere Angaben, sondern durch diesen allgemeinen politischen Verweis auf rechtsstaatliche Prinzipienpostulate und auf Ethik gelöst. Dem Pauschalhinweis auf Demokratie fehle das Auflösevermögen, hätte Luhmann demgegenüber vermutlich gesagt. Und auf seiner Analyse der Temporalstruktur und dieser Zeitbindungstechniken des Verfahrens bestanden. Ich denke aber, man sollte diesen Streit, gerade um diesen Punkt Verfahren, zwischen diesen beiden ja doch interessanten, auch philosophisch valenten Ansätzen nicht schlichten, sondern man sollte ihn lieber etwas anstacheln, denn vermutlich wäre eine Diskussion über die eigentümliche, rationale, aber auch überwältigende Machtstruktur von Verfahren philosophisch sehr produktiv. Sie wäre auf jeden Fall produktiver, als die Diskussion beispielsweise über Institution es war. Und sie wäre auch produktiver, aus meiner Sicht, als das Schweigen, das wir in den letzten Jahren über rechtstheoretische Grundlagenfragen gelegt beobachten können. Interessanterweise ist auch nach dem Erscheinen von Faktizität und Geltung mit diesem starken neuen Konzept von Verfahrensrationalität, also zwar lang nach Legitimation durch Verfahren entstanden, aber doch irgendwie lesbar als eine Replik von Habermas auf Luhmann, es hat leider nicht dazu geführt, dass die beiden Bücher parallel diskutiert wurden. Liegt ein bisschen dran, dass Habermas in Faktizität und Geltung auf Legitimation durch Verfahren kaum explizit eingeht. Es ist eine Art implizite Auseinandersetzung. Aber man müsste Knöpfe auf den Augen haben, finde ich, wenn man nicht, um nicht zu sehen, dass das aufeinander abgebildet ist oder abbildbar wäre. Die Ansätze sind also, wie gesagt, nah genug beieinander, um sie in einen produktiven Streit einbringen zu können. Fassen wir für heute. Erstens. Aus der temporalisierten Perspektive auf das Recht als soziales System, also diese Luhmannsche Perspektive, die wir letztes Mal ja in ihren Grundzügen angeguckt hatten, lassen sich nicht nur allgemein rechtliche Kommunikation, sondern konkreter auch die spezifischen Effizienzgewinne der modernen positivierten Form Recht beschreiben. Und Luhmann setzt zu diesem Zweck beim Problem des Verfahrens an. Zweitens, Verfahren sind aus seiner Sicht kleine, hochformalisierte und auf Zeit errichtete Systeme, die sich durch eine innerhalb eines festen Rahmens flexible Eigenlogik auszeichnen, in der alle Verfahrensbeteiligten ihre zugewiesenen Rollen aktiv ausfüllen müssen und können. Verfahren erzeugen Hingabebereitschaft, unter anderem durch das, was sie möglich machen. Sukzessive Rollenübernahme, unterstützt, vielleicht könnte man sagen, angestachelt durch eine Logik der Chance, die für alle offen ist. Oder durch viele Logiken der Chance, die das Verfahrensszenario aus sich heraus bereithält. Drittens, anders als Habermas, der auf normative Gehalte vernünftiger Verfahren besteht, ist es für Luhmann nicht eine im Verfahren steckende Vernunft, sondern die soziale Bindungswirkung des Verfahrens, die zählt. Verfahren sind nicht gewaltfrei oder in einem pathetischen Sinne vernünftig, zwangloser Zwang oder sowas, sondern sie wirken, indem sie soziales Konfliktpotenzial in die Zeitdimension hineinverlagern und dadurch absorbieren. Verfahren strecken gleichsam das brachiale Entscheiden und transformieren es in einen nur mehr diffus autorisierten und reflektierbaren Verlauf. Am Ende sind alle Opfer, beziehungsweise haben nicht anders gekonnt. Und das Ergebnis steht umso zwingender fest, ohne dass der Zwang eine greifbare Ursache hätte oder dass es einen sozialen Adressaten gibt, gegen den sinnvollerweise Gewalt zu richten wäre, sofern vielleicht ein Verfahrensbeteiligter das Verfahren als Gewalt empfindet. Oder erlebt, empfinden wir jetzt eigentlich nicht ganz das passende Wort. Viertens, aus der Draufsicht betrachtet, könnte man in aller Vorsicht sagen, dass die Theoriegeschichte des modernen Rechts eine Geschichte der Anonymisierung und Max Weber würde vielleicht sagen, der Rationalisierung, vor allem aber der immer stärker abstrahierenden Fassungen des Zusammenhanges von Rechtsform und Gewalt darstellt. Die Gewalt wird vom Recht weg und in die Nähe der Politik, die Recht nur exekutiert oder ausübt, gerückt. Und jetzt kann man diskutieren. Was ist da mit der Rechtsform? Wird sie sozusagen gewaltfreier, zwangloser oder muss man diese spezifischen Technizitäten gerade dieses interessanten Phänomens Verfahren auch unter der Überschrift Gewalt adressieren oder muss man sagen, nein, das ist gerade eben die Möglichkeit oder die Chance, Gewalt überflüssig zu machen, zu absorbieren und sozusagen eine moderne Gesellschaft tatsächlich in gewisser Weise deutlich friedlichere, also in einem normativ gehaltvollen Sinne friedlichere Vorzeichen zu stellen. Ja, soweit für heute.